hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, die ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Wir haben einen Extremfall, das ist aber eine größere Sanierung, das ist auch eher die Ausnahme bei uns, da haben wir wirklich so eine Kernsanierung, und da sind wir am Ende durch auch Baukostenanstiege und so weiter auch aus unserem Zeitplan rausgelaufen. Da hat die Bank dann auch nicht mehr prolongiert, also nicht nochmal festgeschrieben. Das ist etwas, was uns häufig gelungen ist, also dass wir nochmal nach 2 Jahren sagen konnten, wir machen nochmal 2 Jahre. Und dann sind wir dort in einen variablen Zins reingelaufen und der lag dann auch mal schnell bei 7,7%. Ja. Und das war ein Haus, was leer war, weil es ja eben voll saniert wurde.
Das muss man in der Excel rechtzeitig sehen und vorher wissen, dass sowas passieren kann, ne? Weil wenn man das mit 5 Häusern parallel macht, ist das Problem schnell sehr, sehr groß. Ja.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Das Business der Stunde heißt Aufteiler-Business. Zumindest machen das sehr viele Profis gerade. Wir haben viel darüber berichtet, dass Aufteiler, also ein Mehrfamilienhaus kaufen, Aufteilen als Wohnung abverkaufen, zur aktuellen Marktphase sehr, sehr viel Sinn macht. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute mit jemand sprechen kann, der das wirklich sehr, sehr intensiv spielt. Wir machen also heute einen Aufteiler-Deep-Dive mit Christoph. Hallo Christoph.
Hi Marco.
Ja, es ist wirklich schön, dich hier im Podcast zu haben. Ich habe ja schon ein bisschen an dir rumgebaggert, zu sagen, hier, komm mal in den Podcast. Du hast eine super spannende Geschichte. Wir haben uns kennengelernt auf einer Mastermind in Murnau, auf unserer Mastermind, und haben dann auch entschieden, wir machen auch Immobilienbusinessmäßig ein bisschen was zusammen. Also sind quasi auch gemeinsam investiert. Warum und wie, werden wir gleich erzählen. Man muss bei dir vorne anfangen mit einer Geschichte, die quasi mit Zalando losgeht. Du bist einer der Gründer von Zalando, und das heißt, willst du korrigieren oder stimmt nicht?
Ja, Gründer nicht offiziell, einer der ersten Mitarbeiter, also Mitarbeiter Nummer 3 ist immer so mein offizieller Zalando-Titel gewesen.
Okay, wie viele Mitarbeiter hat Zalando jetzt?
Ich glaube 16.000.
Wow. Irgendwie so. Okay. Ja, also du bist quasi ein erfolgreicher Startup-Aufbauer, der dann auch irgendwie einen Exit gemacht hat. Und das heißt, wir fangen jetzt kurz an mit dieser Geschichte, um zu verstehen, wo du herkommst, weil die Ausgangslage vielleicht eine andere ist wie beim klassischen Angestellten. Und dann gehen wir gleich tief in das Thema Aufteiler, weil wir waren wirklich baff, als du da bei der Mastermind standest du vorne und hast vorgestellt, wie du Objekte aufteilst, mit welchem Grad an Professionalisierung das läuft. Und dann ist irgendwann der Groschen gefallen,
der hat quasi mit Zalando aufgebaut und so ein krasses Unternehmen und den gleichen Grad an Professionalisierung wendet er und natürlich deine Kollegen, ja, du machst es nicht alleine, wendet das jetzt aufs Aufteiler-Business an. Das hört sich ziemlich ziemlich spannend an. Genau, ja, jetzt erzähl mal. Also Zalando ist groß, wie lange ging das alles?
Also gestartet ist es 2008, also jetzt auch schon eine ganze Weile wieder her. Und ich war damals noch in einem anderen Startup und bin über gemeinsame Kontakte angesprochen worden, ob ich nicht die, dort mithelfen will, online Schuhe zu verkaufen. Und ich glaube, ich war damals, muss ich überlegen, 23 und war noch völlig unbedarft und auch eher so, was soll schon groß passieren? Mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf meinen Job oder meine Zukunft irgendwie hatte irgendwie Bock. Robert David haben mich damals angesprochen. Das Ganze war noch, bevor überhaupt irgendeine Webseite irgendwas live war. Und ich fand das super spannend. Die Jungs waren sympathisch, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab es dann eine Mitarbeiterin. Als ich dann kam, gab es noch eine zweiterin, die erste Einkäuferin, und ich bin dann rein und sollte quasi das Tech-Team aufbauen. Und das habe ich dann gemacht. Und 10 Jahre später, 2018, habe ich dann für mich entschieden, jetzt habe ich hier irgendwie alles gesehen, einmal komplett die Reise mitgemacht, habe sogar mal zwischendurch, das war dann so 2013, 2014, kurz vorm IPO von Zalando, nochmal das Team gewechselt, habe dann auf quasi vorher so als CPO gearbeitet, also die gesamte Produktverantwortung gehabt, und bin dann nochmal alle Teams abgegeben, mir so 3 Leute geschnappt und nochmal von ganz vorne wieder eine Art Startup innerhalb von Zalando aufgebaut und den B2B-Bereich gestartet. Das ging dann auch wieder sehr, sehr schnell, sehr groß, und da kam dann schon mehr so eine Business-Verantwortung mit rein. Also da hatte ich dann auch Umsatzverantwortung, wir haben so ein bisschen M&A gemacht, also da waren dann schon viele andere Themen auf einmal für mich dabei. Aber mit 2018, da war dann auch mein erstes Kind geboren, ein Jahr alt, mein Großer, der dann auch für mich nochmal so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, so, was ist eigentlich meine Zukunft? Und dann hatte ich so 10 Jahre Zalando hinter mir, da fand ich, das war eine gute Zeit, und habe dann damals entschieden, ich mache jetzt erstmal eine Pause, ohne eigentlich genau zu wissen, was ich als nächstes mache.
Ja. Das war ja, ich meine, das sind ja ganz, ganz viele Startups in Berlin irgendwie hauptsächlich entstanden. Ne? Zalando war so eins der ersten auch, oder?
Ist auf jeden Fall in so einer Welle gewesen, wo, es gab so, ja, ich würde sagen, eins der ersten, zumindest der ersten größeren erfolgreichen. Es gab damals so, das war so die Phase von so Groupon und einigen anderen, die dann so im Umfeld auch gestartet sind. Also Rocket Internet war ja einer unserer Gründungsinvestoren, die natürlich eine ganze Reihe an Themen parallel da gemacht haben. Das heißt, es gab auch einfach eine sehr, sehr intensive Community mit Leuten, mit denen man bis heute irgendwie auch noch in Kontakt steht, die dann teilweise mehrfach seitdem wieder gegründet haben. Also das war schon nochmal eine ganz andere Zeit, wo einfach ja so ein bisschen wilder Westen war, viel wurde probiert. Und man darf auch nicht vergessen, 2008 war große Finanzkrise. Das war auf jeden Fall auch ein Thema, was uns damals sehr geprägt hat, weil einfach Geld war halt rar. Es war schon, also klar waren wir irgendwie am Ende sehr, sehr gut gefundet, aber wir sind schon anders gestartet mit, wo geben wir wirklich Geld aus und was können wir uns leisten und wie müssen wir arbeiten. Also das war jetzt nicht dieses typische Silicon Valley Startup, wo einfach, das Geld nur rumgeschmissen wird und dann hat man alle Perks und kann dann irgendwie bauen, sondern das war schon nochmal etwas, was uns einfach geprägt hat, dass einfach die Finanzkrise Geld erstmal selten gemacht hat, gleichzeitig aber auch viele Möglichkeiten geschaffen hat, weil einfach der Markt sich so radikal geändert hat und damit auch so ein paar Türen geöffnet hat.
Also das Spiel, was man ja quasi spielt, ist, man, also gefundet heißt, man kriegt Geld von einem Investor, das gibt man aus über einen gewissen Zeitraum und dann macht man vielleicht Umsätze oder auch nicht, aber man hofft auf jeden Fall drauf, dass man dann auf jeden Fall wieder neues Geld bekommt. Wenn das aus ist, dann ist quasi die Startbahn zu Ende, dann brauche ich wieder neues Geld. Das spielt man über so viele Jahre, dass man hoffentlich so groß ist und einen riesen Marktanteil hat und dadurch ein Firmenwert entsteht.
Genau. Oder? Das ist so, das hast du gut zusammengefasst.
Und ist dann immer oder oft die Idee, das Startup an die Börse zu bringen?
Also das ist der Grund, warum die Investoren investieren, um am Ende ihren sogenannten Exit zu machen, also ihren am Ende ihre eigene EK-Rendite zu generieren, Geld reinzulegen und dann irgendwann das wiederzubekommen. Und eine Möglichkeit ist der IPO, also der Börsengang, den wir damals in Frankfurt gemacht haben. Andere Option ist, dass dich irgendein Größerer aufkauft Oder Private Equity gibt es auch noch, sagen wir mal, so ein bisschen als Subvariante davon, wo dann eben einfach du Teil eines größeren Konzerns oder Unternehmenskonstrukts dann wirst. Das sind so die Optionen. Und da war natürlich auch der Druck da, weil wir eben auch viel Geld gebraucht haben im Aufbau, um eben so schnell so groß zu werden. Das war aber eine bewusste Entscheidung. Man hat uns ja lange Jahre auch vorgehalten, das Ganze sei nicht profitabel und kann ja nie profitabel werden. Nach 6 Jahren, also mit dem IPO, waren wir dann profitabel. Also wir haben es dann.
Nach 6 Jahren ging es an die Börse.
Nach 6 Jahren, genau.
Wow.
Ja. Oktober. Also ziemlich genau, wir sind am 1. Oktober 2008 gestartet, also live gegangen. Und am 1. Oktober, meine ich, auch 2014 dann an die Börse gegangen.
Da muss Immocation jetzt dringend an die Börse in Jahr 9, glaube ich, wo wir sind. Nein, aber letzte Frage zum Thema, was mich wirklich interessiert. Jetzt, also ist klar, dass Immocation eben kein Case ist für an die Börse gehen. Aber was muss man ready haben, dass man an die Börse gehen kann? Man muss Profits zeigen und groß sein und Wachstumspotenzial oder...
Ja, also ich glaube, das hängt tatsächlich fairerweise ein bisschen an der Marktphase, wie wir jetzt auch wieder so 2021 gesehen haben, sind viele Startups oder viele Firmen an die Börse gegangen, die eben nicht profitabel waren. Dann kam ein größerer Crash und die waren auch alle wieder relativ schnell weg, weil sie eben nicht nachhaltig Business und Profitabilität aufzeigen konnten. Also es hängt ein bisschen davon ab, man hätte wahrscheinlich auch rein mit Wachstum an die Börse gehen können, also mit so einer Wachstumsstory, dass es dann irgendwann profitabel wird. Aber das war auf jeden Fall für uns damals ein sehr entscheidender Punkt, dann eine gewisse Marktdurchdringung und natürlich auch noch viel Potenzial, viel Musik nach oben. Und ich würde sagen, vor allen Dingen ein gutes Finanzteam, guter CFO, der dann auch so einen Börsengang auch vorbereiten kann, weil das schon nochmal mit Berichtspflichten und allen möglichen Sachen, die noch da dran hängen, Kommunikation, ganz großes Thema. Vorher waren wir schon eher so ein bisschen unter dem Radar unterwegs, mussten auch nichts veröffentlichen und auf einmal steht man dann eben da. Das ist auf jeden Fall ein großer Wandel. Da weiß ich nicht, ob Immocation so etwas dann überhaupt möchte am Ende.
Ja. Das ist auch krass, wenn ich mir das vorstelle, quasi plötzlich ist, wenn du über deine eigene Firma redest, ist es unglaublich entscheidend, was du sagst, weil du Börsenkurse damit beeinflusst, ne? Also unvorstellbar. Ja. Okay, und jetzt in dem Moment, wo Zalando an die Börse geht, hast du auch was davon, weil die Mitarbeiter wahrscheinlich irgendwie Anteile bekommen haben, gerade die frühen Mitarbeiter.
Genau, also so die frühen, fairerweise war so 2008 noch nicht die Zeit, wie es heute schon deutlich üblicher ist und gerade USA nochmal ganz anders, wo wirklich, also wir haben auch so ein paar US-Touren gemacht und ich erinnere mich noch so an so eine Story von Airbnb, wo uns dann Brian Chesky, also der CEO, erzählt hat, dass selbst die Putzkraft Anteile an Airbnb hält und mit am Erfolg beteiligt werden soll. So funktioniert es einfach in Deutschland fairerweise bis heute nicht und damals erst recht noch nicht. Das heißt, es war schon ein kleinerer Kreis, aber ja, ich hatte meine Anteile. Dann kommt natürlich noch so eine Sperrfrist dazu. Das heißt, du kannst sie dann auch nicht sofort veräußern, sondern bist dann auch noch, musst sie dann auch noch erstmal eine Weile halten. Das hat dann wiederum steuerliche Themen gehabt. Also da gibt es schon noch mehr Komplexitäten, die dahinter hängen. Aber effektiv ging das dann so ab 2014, 2015 los, dass ich sozusagen wusste, dass das, was ich die letzten 6, 7 Jahre investiert habe an Zeit, und das war nicht zu wenig, sich dann zumindest mal auf dem Bankkonto dann auch irgendwann bezahlt gemacht hat, weil bis dahin wusste man es ja nicht. Ja, es hätte ja auch jederzeit, wenn es nie den IPO gegeben hätte und nie irgendeinen Investor gekauft hätte, ja, dann hätte es vielleicht auch nie Geld gegeben. Das ist ja so ein bisschen die Wette, die man eingeht, wenn man dann eben sich auch für Optionen statt Gehalt entscheidet. Und ich hatte dann nochmal so 4 Jahre verlängert und dann gab es nochmal ein größeres Paket und das ist dann so richtig 2018 eben dann ausgelaufen, als ich dann auch raus bin. Genau, das war so ein bisschen dann mein Startkapital auch für die nachfolgende Karriere, sag ich mal.
Ja. Genau, also hältst quasi, du kriegst Anteile an Zalando, du siehst, Zalando geht an die Börse, plötzlich haben die Anteile einen Wert, der auch bezahlt wurde durch eben die ganzen Investoren über die Börse. Dann weißt du, die Anteile haben diesen Wert wirklich, dann musst du sie noch ein bisschen halten, weil du sie nicht gleich verkaufen darfst, aber irgendwann darfst du sie dann quasi verkaufen und so machst du dann, je nachdem wie viel Anteil du hast, eine große Menge Geld.
So funktioniert das Prinzip, genau.
Hat man die Anteile in der Holding gleich?
Das wäre schlau gewesen, ja. Aber da kannte ich Martin Richter noch nicht.
Ja.
Dementsprechend war das, wie gesagt, ich war 23.
Ja, das ja, ja krass. Ja, ja, ja.
Es war mein zweiter Job, fairerweise schon zu dem Zeitpunkt. Da habe ich noch einige Entscheidungen anders getroffen, als ich das heute treffen würde. Genau. Und habe leider Einkommensteuer auf meine Anteile zahlen müssen.
Ich
hatte auch noch keine IABs zu dem Zeitpunkt. Also auch verschiedene Sachen, die ja man über die Zeit lernt. Aber ich habe zu mir dann auch mal gesagt, dass ja, irgendwann habe ich einmal viel Steuern gezahlt und jetzt bin ich ein bisschen weiter, was so Steueroptimierung betrifft. Dementsprechend, glaube ich, gleicht sich das dann in Summe ganz gut aus.
Ja. Also ungefähr war wahrscheinlich Martin Richter zu dem Zeitpunkt ja auch noch 23. Ich weiß nicht, ob der sich da schon mit Holdings beschäftigt hat. Genau, jetzt kriegst du, sagen wir mal, einen großen Batzen Geld im Leben. Kennt man, ne? Startup-Gründer oder frühe Mitarbeiter oder so machen quasi da ihren Exit. Jetzt bist du noch jung. Also genau, wie alt bist du jetzt?
Laut Whoop 33.
Ja, sehr gut. Ich auch. 31? Ja.
40 bin ich jetzt.
40 und das war 2018, das ist also 7 Jahre zurück. Das heißt, da bist du irgendwie Anfang 30 und hast einen großen Batzen Geld auf dem Konto. Genau. Was hast du gemacht? Zum Ferrari-Händler oder?
Nee, also Ferrari, Porsche ist nicht so meins, aber tatsächlich zum Tesla-Händler. Hat nochmal so 2 Jahre gedauert. Weil wir irgendwie, eigentlich war ich so an der Stelle gar nicht so richtig materialistisch, aber als dann irgendwann das zweite Kind kam und dann noch Corona und dann war irgendwo klar, okay, jetzt irgendwie nur noch mit öffentlichen oder auch irgendwie mit so Mietmodellen, was wir viel hier in Berlin gemacht haben, wird es einfach mit 2 Kindersitzen immer komplizierter und dann brauchen wir ein Auto und wenn dann, ich bin ja auch vom Hintergrund Wirtschaftsinformatiker, also schon irgendwie Tech, da wollte ich dann halt ein Spielzeug haben und dann ist es ein Tesla geworden, den ich dann auch ohne das Wissen von Martin damals einfach Cash bezahlt habe. Aber gut, ist ja auch ein Konsumgut, dementsprechend war das dann auch okay. Genau, das war eine Sache, aber im Wesentlichen habe ich dann erstmal mir ein Depot aufgebaut, habe das tatsächlich da erstmal das Geld, sagen wir mal, da hingelegt. Und dann habe ich das tatsächlich, ich hatte ein bisschen vorher schon angefangen, so sagen wir mal klassisch in so Kapitalanlagen, weniger aus einer Altersvorsorgerichtung, aber mehr aus so einer Denke heraus, ich diversifiziere mein Portfolio. Also ich hatte natürlich auf das riesige Bucket an Zalando-Optionen und wusste, okay, ich muss irgendwie auch noch was anderes machen. Und ich habe ja zusätzlich schon auch noch Gehalt gekriegt, wovon ich gut leben konnte. Und dann hatte ich halt vorher schon angefangen, mir mal so ein paar Wohnungen zuzulegen in Berlin. Vermietete Eigentumswohnungen und...
Cash bezahlt oder finanziert?
Nee, die sind alle finanziert gewesen. Mhm. Also auch rückblickend betrachtet, ohne das ganze Wissen, schon auch alle sehr gut. Teilweise also wirklich mit 100% oder drüber. Ich habe auch sehr früh mir schon Eigentumswohnungen gekauft, 2010, die erste tatsächlich, in der ich dann selber eingezogen bin zum Eigennutz und dann irgendwann nochmal für meine Eltern, bei denen zu Hause nochmal eine Wohnung, weil die umziehen wollten, dann war das irgendwie auch nochmal so, kann ich denen ein bisschen was zurückgeben und habe da für mich nochmal eine Anlage. Also ich hatte dann angefangen, so ein paar Wohnungen schon zu haben und das war dann irgendwie klar, dass Immobilien vielleicht auch nochmal eine Assetklasse sind, die es dann gilt, langfristig auch größer aufzubauen und das... Und dann gab es noch den Olli, der mir relativ lange an den Ohren lag, hier wollen wir nicht irgendwie was zusammen gründen. Das hat er schon mal 2016 probiert, da war ich noch nicht so bereit und dann war so 2018 und dann war irgendwie klar, okay, vielleicht sollten wir da irgendwie dann auch einen Teil des Geldes vielleicht nutzen, um einfach vom Fleck schon mal ein bisschen schneller wegzukommen, weil wir dort auch relativ schnell uns klar war, wir wollen uns eigentlich nicht wieder in so eine Abhängigkeit geben. Er ist selber auch Gründer. Mit Investoren im Nacken arbeitet sich's immer anders, als wenn man sozusagen seine komplett eigene freie Gestaltung hat. Es hat viele, viele Vorteile, mit Investoren zu arbeiten. Wir wollten aber zu dem Zeitpunkt wirklich was haben, wo es wir komplett frei gestalten können. Und da war irgendwie auch schon klar, okay, wir werden irgendwas machen, wir wollen was zusammen machen und ein bisschen Startkapital dazu wäre eben auch nochmal hilfreich.
Okay, würdest du sagen, du warst quasi an einem Punkt dann, wo die große Menge Geld kommt, wo du das Gefühl hattest, wenn ich es jetzt nicht verkacke, muss ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten, sondern wenn ich jetzt ein gutes Depot mache und ein paar Kapitalanlageimmobilien, geht sich das aus?
Das war tatsächlich, also es war wirklich 2018, ich bin raus. Wir haben unsere Elternzeit in den USA verbracht, 8 Wochen. Und die ersten 7 Wochen kamen wir überhaupt nicht dazu, waren so komplett im Urlaubsmodus. Und haben dann tatsächlich in der letzten Woche, weiß ich noch, hatten wir so ein Airbnb in Seattle und haben dann da auf der Couch gesessen und haben dann das erste Mal so ein bisschen länger drüber nachgedacht und da tatsächlich mal so durchgerechnet. Und das Ergebnis war dann, dass ich zurückkam und ein Spreadsheet gebaut habe, also eine Excel, die dann tatsächlich mal so vorgerechnet hat, okay, wie viel habe ich heute, wenn ich das so und so verzinse über Depot, konservativ, ETFs, was auch immer, und den und die Ausgaben habe ich noch nicht mit dem Wissen, dass meine Ausgaben deutlich stärker steigen werden als meine Verzinsung. Aber da kam tatsächlich das erste Mal so ein Modell raus, in dem ich mir vorgerechnet habe, eigentlich müsste ich jetzt auch nicht mehr arbeiten und auch meine Frau nicht. Und wir könnten es deutlich entspannter machen. Aber das war für mich trotzdem nicht die Entscheidung, dann arbeite ich jetzt einfach nicht mehr. Und meine Frau hat dann auch immer gesagt, so, du wirst sowieso irgendwas machen, was wieder Geld reinbringt, weil das einfach dein Naturell ist. Und ich habe zu Schulzeiten nebenbei ein Business gehabt, während des Studiums Geld verdient und irgendwie war immer irgendwas da. Also war das schon klar, dass das jetzt nicht darauf hinauslaufen wird, dass ich jetzt einfach gar nichts mehr machen werde, auch wenn ich keinen konkreten Plan hatte, als ich rausgegangen bin.
Okay, und dann haben Olli und du gesagt, wir starten, weil du hast quasi Lust. Also jetzt ist ja das, ein ETF wäre ja maximal passiv. Kapitalanlage, Immobilien, sagen wir, die du einfach langfristig vermietest, sind dann auch irgendwie passiv. Und jetzt ist Aufteiler ja aber sehr, sehr aktiv. Und ihr habt euch entschieden, ein Aufteiler-Business zu gründen.
Nicht ganz. Eigentlich wollten wir einen Tech-Startup wieder gründen, weil Ach, da kamen wir ja her. Wir hatten ja gar keine Ahnung von, sagen wir mal so richtig Immobilien. Aber die Branche hat uns interessiert. Und dann saßen wir mal zusammen und haben so gebrainstormt und haben immer überlegt und haben uns auch mit allen möglichen Leuten getroffen. Berlin ist ja super geeignet, aber so die alte Immobilienwelt, die neue Immobilienwelt, gab es schon so VCs in dem Bereich, also Venture Capital Fonds, die sich damit beschäftigt haben. Und Ende der Geschichte war aber immer, wenn wir zusammensaßen, haben wir die Hälfte der Zeit über irgendwelche Deals auf ImmoScout gesprochen und gesagt, guck mal hier, das ist doch geil, das können wir doch irgendwie auch noch kaufen und die Rendite und da, das war ja so, ja, Ende 2018, also schon so eine Phase, wo die Preise noch halbwegs okay waren, aber man hat schon gesehen, es wird irgendwie immer besser, die Zinsen kamen immer weiter runter. Und dann, ja, haben wir irgendwie gesagt, so, haben dann gleichzeitig aber so als Tech-Startup keine richtige Idee gefunden oder kein Problem, was uns so überzeugt hat, dass wir das jetzt machen und nichts anderes mehr. Und haben dann gesagt, komm, dann lass uns doch einfach unsere Ressourcen hier bündeln und wir machen jetzt einfach mal Hardcore-Immobilien und lernen dann dabei die Branche nochmal besser kennen. Und können dann ja immer noch irgendwie ein Startup draus bauen. Aber dann haben wir mal von Grund auf gelernt, wie eigentlich diese Industrie funktioniert. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, dann kaufen wir doch gemeinsam. Und haben eigentlich so Fix und Flip haben wir angefangen. Also wir haben wirklich mit Wohnungen in Berlin. Kurz danach kam dann auch noch Robert dazu. Wir waren dann also zu dritt. Das ist auch ein langjähriger Freund, der mal zumindest mal der ist mit auch ein bisschen Immobilienwissen als Bauingenieur. War auch lange Jahre bei Zalando, hat dort die ganzen Immobilienthemen betreut und dann haben wir gedacht, sind wir perfekt aufgestellt, hatten dann noch über seinen Cousin so eine Baufirma an der Hand und haben gesagt, okay, jetzt machen wir Wohnungen in Berlin. Und das haben wir dann genau 3-mal gemacht sind dann relativ schnell aber auf Mehrfamilienhäuser an der Küste gekommen, also an der Ostseeküste. Das ist so ein bisschen, wo ich herkomme, also ich bin in Rostock geboren, meine Frau hat in Greifswald studiert, wir haben so ein bisschen Familie bis irgendwie auch Rügen. Das heißt, so diese ganze Region war dann irgendwie was uns, sagen wir mal, wo es uns ein bisschen hingelockt hat, wo ich zumindest mich schon auskannte. Und wir wollten irgendwo hin, wo wir, also raus aus Berlin, aus dem großen Haifischbecken, weil wir einfach viel zu klein zu dem Zeitpunkt waren, um uns da sinnvoll durchzusetzen. Und haben dann aber auch was gesucht, wo wir, sagen wir mal, mit einer Fahrt am Tag hin und zurück auch abends wieder bei unseren Kindern am Abendessenstisch sitzen können. So, das war uns wichtig. Ja? Also hier wieder so, wir haben ein Unternehmen, was nach unseren Regeln funktioniert. Und genau, und so sind wir dann auf einmal zu Mehrfamilienhäusern an der Küste gekommen, die effektiv fast nicht viel teurer waren als eine Wohnung in Berlin. Mhm. Nur, dass ich dann auf einmal 6-7 Wohnungen dort hatte. Und da haben wir auch so erst noch in Richtung Fix and Flip gedacht. Wir entwickeln das Haus über 3 Jahre, Mietentwicklung, hier ein bisschen Reparaturen und dann drehen wir es am Ende wieder raus. Sind dann aber so, ich würde sagen, es hat dann nochmal so 1,5 Jahre gedauert, dass wir dann über auch Freunde nochmal so konkret über Aufteile eigentlich so, sagen wir mal, informiert wurden, dass man damit ja auch nochmal ganz anders Geld verdienen kann. Also Berlin ist natürlich ein heißes Pflaster, was Aufteiler betrifft.
Welches Jahr war das jetzt?
Also wir haben die Firma offiziell Ende 2018, also ich bin im Oktober raus und im November haben wir dann doch schon wieder gegründet. Also so
von Hast du ja eine lange Auszeit genommen, ja?
Ganz genau. Das war also genau das, was ich ja eigentlich gar nicht so richtig vorhatte. Und dann so aktiv, ich glaube, die ersten Beurkundungen hatten wir dann im März 2019. Und das ging dann auch relativ schnell. Also ich glaube, wir haben 3 Wohnungen, 2 Häuser innerhalb von irgendwie 3-4 Monaten angekauft. Und da hat dann tatsächlich mein Startkapital insofern geholfen, weil wir, ich glaube, 1-2 Sachen einfach so erstmal vorfinanziert haben, danach dann zur Bank gegangen sind oder einmal ist uns auch nach einem langen Prozess eine Bank abgesprungen, sodass wir dann sagen konnten, okay, wir können es trotzdem bezahlen, müssen jetzt Kaufverträge nicht riskieren. Das war so die Phase. Und die Aufteilerentscheidung, würde ich sagen, die kam dann 2020. Also ich kann mich zum Beispiel auch an ein Haus erinnern, das haben wir 2020 gekauft, um es eigentlich mit 10 Jahre Finanzierung und dann nach 10 Jahren wieder rauszudrehen, in einer Handels GmbH. Also wir hatten dann schon so eine Holding mit Tochterfirmen, also das zu dem Zeitpunkt haben wir es dann schon verstanden gehabt. Fairerweise sind wir in der Holding nicht mit unseren Einzelholdings drin, den Teil haben wir noch nicht verstanden gehabt, aber da waren wir...
Die gehört euch gemeinsam, die Holding?
Die Holding gehört uns gemeinsam,
genau. Das haben Stefan und ich auch das Problem noch, ja.
Genau, also da... wir verstehen es aber alle wirklich sehr, sehr gut und wir machen das jetzt ja auch lange und wir haben auch unterschiedliche Phasen durchgemacht und ich würde sagen, im Grunde haben wir da auch kein Riesenthema mit. Wir sind auch privat, ne, das ist sehr ähnlich zu dir und Stefan. Auch unsere Frauen sind sehr, sehr gut befreundet. Dementsprechend, ich glaube, dass wir jetzt auch nicht so einen riesen Nachteil aktuell dadurch haben, aber wir müssen mal schauen, ob wir es irgendwann nochmal umstellen. Genau, und dann haben wir zum Beispiel ein Objekt gekauft, was wir eigentlich 10 Jahre halten wollten und dann in der Handels GmbH, also so richtig, so genau wie ich eigentlich mit so Multiplikatoren über möglichst schnell wieder rausdrehen, das war noch nicht so, sagen wir mal, richtig verfestigt. Und auch das Haus haben wir dann einfach 2 Jahre später entschieden, wir teilen es jetzt doch auf und verkaufen es, einfach weil wir dann in 2020 mit den ersten Versuchen gesehen haben, es funktioniert einfach viel, viel besser, ein Haus einzeln abzuverkaufen, als es über die Miete zu entwickeln und dann im Globalen wieder zu verkaufen. Und so sind wir dann, sagen wir mal, über eigentlich Fix and Flip ins Aufteiler-Business gestolpert wäre jetzt auch falsch gesagt, aber so ein bisschen, sagen wir mal, haben uns da rein entwickelt und haben dann wirklich gezielt eigentlich von da an nur noch Häuser gekauft, die wir auch aufteilen können. Zum Anfang natürlich mit auch unseren Fehlern, ja, was kann man gut aufteilen, was sind so die richtigen Voraussetzungen, die man braucht. Aber ich sag mal, so ist das ganze Thema gestartet. Unser langfristiges Ziel ist aber eigentlich immer Buy and Hold gewesen. Also wir haben halt gesagt, ja, ich hatte jetzt ein bisschen Startkapital, aber um jetzt ein riesen Buy and Hold Portfolio aufzubauen, was 3 Leute und die Familien, die da dranhängen, also mit 2 bis 3 Kindern pro Familie, brauchen wir schon einiges an Buy-and-Hold-Bestand, um am Ende wirklich mit allen da gut leben zu können. Da hätte jetzt auch mein Startkapital nur bedingt gereicht und wäre dann auch erstmal sehr, sehr lange gebunden gewesen. Und fairerweise war es natürlich auch irgendwo meins und jetzt, sagen wir mal, gehörte ja nicht der Gruppe per se, sodass es eher gedacht war, kurzfristig Anschub zu geben, sodass wir die Aufteile dann genommen haben, um das Eigenkapital zu generieren, um langfristig eben Bestand aufzubauen, was dann schon noch mal gute 3-4 Jahre gedauert hat, bis wir dann wirklich auch anfangen konnten, erstmals wirklich für langfristigen Bestand anzukaufen.
Erklär mal kurz, warum Aufteiler grundsätzlich funktioniert. Und vielleicht gleich noch ein Zusatz zur Frage. Ich habe gerade im Intro gesagt, jetzt ist eine sehr gute Zeit für Aufteiler, seit quasi der Zinserhöhung sind Mehrfamilienhäuser günstiger. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt so. Also warum funktioniert Aufteiler? Und warum hat es zu der Zeit für euch schon funktioniert?
Genau, also vielleicht auch nochmal kurz ausgeholt. Also aufteilen bedeutet ja letztlich, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus in der Regel, was ein Grundbuchblatt hat und teile es mit zunächst über das Bauamt mit einer Abgeschlossenheitsbescheinigung auf. Und dann, da wird erstmal festgelegt, es gibt so und so viele Wohnungen, die in sich abgeschlossen sind. Und dann kann ich damit eine Teilungserklärung machen. Das beurkunde ich beim Notar und die kann ich dann wiederum beim Grundbuchamt einreichen, so dass dann dort aus dem einen Grundbuch des Mehrfamilienhauses eben mehrere Grundbücher werden, für jede Wohnung dann eben eines. Und dieser Prozess, der hat, da werden wir sicherlich gleich noch zu kommen, so einige Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber allein, dass ich auf einmal eine einzelne Wohnung habe, steigert sozusagen den Wert pro Quadratmeter, weil tendenziell gibt es halt mehr Käufer, die sich eine einzelne Wohnung leisten können, als jemand, der sich ein ganzes Haus leisten kann. Gerade wenn ich als privater Anleger gucke und mir eine Wohnung für 100.000 Euro vielleicht als Altersvorsorge zulege, dann habe ich natürlich eine viel größere Zielgruppe, als wenn ich ein Haus mit 10 Wohnungen habe, was 1 Million kostet. Dann gibt es da nur noch sehr wenige Leute, die einfach auch die Bonität haben, um sich so ein Haus leisten zu können. Das heißt, auf einen Quadratmeter ist ein Mehrfamilienhaus in der Regel immer günstiger als eine einzelne Wohnung. Und das ist letztendlich die Marge, über die wir ja unser Geld verdienen, indem wir eben von einem Mehrfamilienhaus kommen und das in einzelne Wohnungen aufteilen. Genau. Oh. Und vielleicht von der Marktphase, das hattest du ja noch nachgehangen. Wir haben ehrlicherweise nie erlebt, dass es tatsächlich mal, also dass wir machen es jetzt wirklich ja seit 2019 grob. Das heißt, wir haben die Niedrigzinsphase mit immer steigenden Preisen gehabt und wir haben dann den 2022/23 die sogenannte Immobilienkrise, die wir zumindest mal einkaufsseitig nicht als Krise wahrgenommen haben, sondern auch als Chance. Im Verkauf hat man es dann natürlich schon gesehen, aber selbst da sind dann einfach die Mehrfamilienhauspreise wieder genauso stark gefallen wie Eigentumswohnungen. Stärker, würde ich sogar sagen. Wir haben heute, wo es jetzt wieder ansteigt, trotzdem noch eine Phase, wo man immer noch Mehrfamilienhäuser günstiger einkaufen kann. Und wir sehen aber im Abverkauf bei Eigentumswohnungen, dass die schon wieder deutlich stärker steigen. Also es ist am Ende wirklich so eine typische Konjunkturentwicklung in der Wellenbewegung, aber eben versetzt zwei Wellen zwischen Mehrfamilienhauspreisen und Eigentumswohnungspreisen, sodass es was uns auch durch, sagen wir mal, diese Krise geholfen hat, ist, dass wir einfach immer eingekauft haben. Wir haben einfach zu jedem Preis eingekauft. Wir haben zu höheren Preisen eingekauft, wir haben zu niedrigen Preisen eingekauft. Und mit dem Zeitverzug haben wir natürlich auch mal ein Haus verkaufen müssen, was dann effektiv nicht mehr die gleiche Marge hatte wie noch zu den Bestzeiten. Aber wir haben gleichzeitig dann zu dem Zeitpunkt ja schon wieder Häuser eingekauft, die wir jetzt verkaufen können, wo das Markup schon wieder deutlich größer ist, als es noch eben vor 2 Jahren war. Also die Preisdifferenz zwischen Einkauf und Verkauf. Und dadurch, sagen wir mal, das ist wie so Aktien, ne? Einfach stetig weiterkaufen, dann umgeht man sozusagen die Gefahr, dass ich irgendwie Market Timing verpasst habe. Und genauso haben wir es letztlich auch gemacht. Aber von diesem sozusagen Aufteilungsprozess, je nach Region liegen da halt mehrere 100 Euro pro Quadratmeter allein schon Preisdifferenz, nur weil ich jetzt auf einmal ein einzelnes Grundbuch habe.
Ja, ist lustig. Also Roti kommt auch immer, wenn wir einen Podcast machen, irgendwann dabei raus. Es ist quasi wie Cost Average Effekt bei Aktien. Du musst einfach immer kaufen, dann wird schon alles gut, so ungefähr. Da sind zwei spannende Themen noch drin. Erzähl noch ein bisschen mehr, warum seid ihr nicht umgefallen? Weil was man sich ja vorstellt, also es war ja schon sehr, sehr extrem. In so kurzer Zeit gehen die Zinsen für den Endkunden von 1, irgendwas auf fast 4 hoch. Jetzt kaufst du, also ihr kauft Mehrfamilienhäuser an, ich sag mal Ende 21, Anfang 22, die kauft ihr vergleichsweise teuer an und die kriegt ihr ja das ganze Jahr 2022 durch, so muss man sich irgendwie vorstellen, kriegt ihr die Wohnung nicht mehr abverkauft, weil einfach der Käufer so viel höhere Zinsen bezahlen muss. Habt ihr einfach ein bisschen Glück gehabt, dass ihr nicht zu viel gerade Chips auf dem Tisch hattet oder wie seid ihr da durchgekommen?
Ja, ich glaube, es war uns jetzt fairerweise gar nicht so viel Hexenwerk dabei gewesen. Also zum einen kaufen wir in Regionen ein, wo wir selbst in den Niedrigzinsphasen und Bestpreisphasen haben wir nicht schlechter als Faktor 25 eingekauft. Und das waren dann auch so Underrent-Situationen. Das heißt, allein wenn ich so ein Objekt auf einmal nicht mehr verkaufen kann, dann kann ich es einfach vermieten. Es entsteht immer Fluktuation. Wir kaufen vor allem in Rostock sehr stark in so einer Studentengegend ein. Das heißt, du hast tendenziell eine höhere Fluktuation bei Neuvermietung. Es sind ja zum gleichen Zeitpunkt dann aber auch die Mieten extrem gestiegen, teilweise 20% pro Jahr, einfach on average, nicht nur bei uns, sondern einfach in dem Markt. Und das hat einfach dazu geführt, dass selbst sozusagen unsere Mietrenditen selbst 6% Zinsen hätten tragen können. Ja. Ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, nicht jetzt, weil wir es irgendwie super geplant und alle Szenarien abgebildet haben, ist, dass wir eigentlich fast immer die Zinsen festgeschrieben haben, zumindest mal für 2 Jahre. Also wir haben eigentlich fast gar nichts variabel finanziert. Wir hatten dann natürlich, also wir haben eher ein anderes Problem bekommen, und zwar, dass wir bauamtseitig unsere Prozesse immer länger wurden, also die sogenannten Abgeschlossenheitsbescheinigungen nicht kamen. Wir eben auch noch unsere Anfängerfehler gemacht haben mit, wir brauchen dann zusätzlich noch eine Baugenehmigung, weil die Abgeschlossenheit so nicht erteilt werden kann, weil wir eben, das ist halt neue Bundesländer, das heißt, wir haben viel gekauft, was einfach nach der Wende saniert und nicht rechtlich sauber erweitert, Dach ausgebaut, Balkone angebaut wurden, und das sind dann alles Sachen, die auf einmal dann aufgeschlagen sind, als wir diese Bescheinigung beantragt haben. Und das hat auf einmal diesen Prozess wirklich deutlich länger gemacht und wir teilweise 3-4 Jahre gebraucht haben und teilweise immer noch brauchen, um eben diese Aufteilung wirklich durchzuziehen. Und das ist eigentlich das, was uns, das heißt, wir kamen gar nicht so richtig zu dem Punkt, dass wir gemerkt haben, oh, wir haben jetzt 50 Wohnungen, die wir gerade nicht abverkaufen können, sondern wir hatten eigentlich nur so eine Handvoll, die dann sozusagen auf einmal vielleicht gar nicht so abverkaufsbereit waren. Nichtsdestotrotz haben wir aber, wir haben immer verkauft. Also wir haben auch in der Phase verkaufen können, dann zu vielleicht etwas geringeren Margen. Also ich erinnere mich an ein Haus, was wir komplett reserviert hatten, also fast ausschließlich auch an Friends and Family, also an unsere Berliner, sagen wir mal, Investorenfreunde, die einfach aus natürlich unserem Startup-Umfeld, die alle gesagt haben, ah, super, Kapitalanlagen, ich finanziere mit 1% Zins und kriege da oben in Rostock wenigstens noch für 3% Mietrendite was. In Berlin gab es ja nur noch 1,5. dann war das für die ein Traum. Dann war das Haus durchreserviert, die Aufteilung hat sich immer weiter rausgezögert und dann kamen sie mitten, als dann die Zinsen bei 5% lagen oder 4 eben für Endverbraucher. Für uns Gewerbliche war das ja dann immer noch mal höher. Und dann sind die alle abgesprungen, so dass wir dann an den freien Markt gehen mussten. Und dort haben wir dann die Wohnungen schon auch noch verkaufen können, aber eben schon noch mal mit Abschlägen. Aber wir haben durch auch die Länge der Zeit, haben wir dann trotzdem wieder unseren Gewinn gemacht. Also es war dann nicht so, also weil wir einfach die Verzögerung, die diese Bauverzögerung oder diese Genehmigungsverzögerung gebracht hat, hat dann gleichzeitig wieder dafür gesorgt, dass wir weiter gestiegen sind, dass wir so ein bisschen diese ganz tiefe Schockphase vielleicht auch ausgesessen haben, zwangsweise. Und dann in den Markt gegangen sind, wo die Leute geguckt haben, okay, jetzt verkauft gerade niemand, jetzt kommen so die Ersten, jetzt kommen aber auch so, dann kamen so andere Käufer, viele Barkäufer kamen auf einmal, denen die Zinsen eigentlich egal waren. Also wir haben bestimmt in der Zeit die Hälfte der Wohnungen an mindestens mal 100% sozusagen Barkäufer gehabt oder 50%, also sehr hoch, die einfach sich nicht so von den Zinsen dann, also ob das für deren Eigenkapitalrendite dann sinnvoll ist, mag ich bezweifeln. Aber für uns war es dann halt immer noch eine Käuferschicht da. Es kamen Käufer, die aus den Wohnungen Ferienwohnungen gemacht haben, also dann für kurzfristige Vermietung. Also es wurde einfach ein bisschen experimenteller, was dann da passiert ist. Aber auch, weil wir nicht so super viel auf dem Markt hatten und damit eigentlich ganz gut vorankamen. Vielleicht noch als letzten Punkt dazu, wir hatten einen Plan B, und der war, wir machen selber Sondervermietung. Weil wenn wir es nicht abverkauft bekommen und wir haben jetzt Leereinheiten, dann kosten die uns ja erstmal nur Geld. Die reine Miete bringt im Zweifel dann nicht, wenn die Zinsen immer weiter steigen. Die retten uns dann vielleicht doch nicht bis ganz langfristig, wenn jetzt, wir wussten ja auch nicht, wie lange das jetzt gehen wird. Haben das dann getestet und haben dann aber parallel festgestellt, dass wir diese Wohnung dann trotzdem zu einem vielleicht kleinerem Abschlag immer noch verkauft bekommen, sodass sich die Sondervermietung langfristig nicht gelohnt hätte. Also sie stand dann doch nicht im Verhältnis. Wir hätten da ja auch wieder investieren müssen, um die Wohnung dann herzurichten, zu betreiben, so dass wir dann an der Stelle diesen Plan B wieder verwerfen konnten und dann gesagt haben, okay, dann verkaufen wir lieber mit einem gewissen Abschlag. Da haben wir am Ende dann trotzdem noch mehr rausgeholt, als würden wir sie jetzt anderweitig vermieten.
Hi, ich bin Lara aus der Immocation Geschäftsführung. Ich wollte dir nur kurz sagen, also du weißt, als Unternehmer, Sichtbarkeit ist alles, aber nicht irgendeine Sichtbarkeit, weil das ist heutzutage super schwer, die irgendwie in dem World Wide Web noch zu bekommen, sondern ihr braucht die direkte Verbindung mit eurer Zielgruppe. Und das ist, wenn du das richtige Produkt hast im Thema Immobilieninvestments, Vermögensaufbau mit Immobilien, dann sind aktive Immobilieninvestoren sicherlich deine Zielgruppe. Und genau die suchen tagtäglich nach Lösungen, die einfach ihr Immobilien, ihr Investorenleben einfach vereinfachen. Denn egal wie viel Geld jemand hat, die Zeit ist das, was wir alle gemeinsam haben und einen selben Nenner haben. Da kann sich niemand etwas dran stricken und mehr davon bekommen. Und das zu optimieren, gilt es zu tun. Und hier kommt das Immocation Festival ins Spiel. Am 25. und 26. Oktober versammeln wir wieder in der Leipziger Messe dieses Mal und diesmal auch 2 Tage wirklich 4.000 plus private Immobilieninvestoren und solche, die es werden wollen. Und das ist eure einzigartige Chance, sich genau diesen Menschen zu präsentieren, ja, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und stellt euch also vor, ihr könnt 2 Tage lange und tolle Gespräche führen. Natürlich auch beim ein oder anderen Kaltgetränk am Abend zwischen den beiden Tagen. Und ihr könnt hier einfach wirklich hochqualifizierte Leads, Top-Leute, die unter anderem ja auch von Immocation in der Masterclass oder der Steuerclass ausgebildet worden sind. Da ist ein großer Teil auch von diesen dort. Von aber Altersversorgern oder Hobbyinvestoren bis hin zu den Profis sind alle da. Und ihr könnt hier mit einer Größe, die zu euch passt, einer Standgröße, die zu euch passt, euch dieser Immocation-Community präsentieren und ins Gespräch kommen. Egal, ob du Finanzierungsdienstleister bist, ob ihr eine innovative Software anbietet oder ob ihr irgendwie rechtliche Expertise habt, ist alles möglich oder halt eben natürlich auch im Bauunternehmen seid oder auch ja Tiny Houses, Modulhäuser anbietet. Die haben wir alle schon da und diese letzten Plätze, die möchten wir jetzt an euch vergeben. Also die sind bald weg und damit jetzt die Hütte voll wird, wollen wir einmal diesen letzten Aufruf noch machen. Deshalb kommt mit uns ins Gespräch, werdet Teil und präsentiert euch bei dem größten Immobilienworkshop der Welt mit vielen Deep Dives, mehreren Bühnen und seid dabei. Also alle Informationen zur Aussteller-Teilnahme und den Konditionen findet ihr unter immocation.de/Aussteller und dann kommt gerne mit uns ins Gespräch. Und wir sehen uns. Liebe Grüße, bis dahin.
Ja, super spannend. Also ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, so einen kleinen Disclaimer immer zu machen. Mache ich ja öfter, wenn wir über solche Themen reden. Für jeden, der jetzt zuhört, vielleicht am Anfang steht und sagt, ah, wunderbar, dass man ja auch startet groß durch im Aufteiler-Business. Da ist natürlich eine ganz andere Art von Risiko drin, je kurzfristiger du finanziert bist. Also auch 2 Jahre ist ja am Ende eine relativ kurzfristige Finanzierung, ne? Und jetzt kannst du jedes von diesen, ich sag mal, eher kurzfristigen Businesses mit Szenarien bewerfen, was diese Businesses umwirft, ne? Also wenn jetzt quasi diese Phase noch schlimmer wird, die Zinsen gehen nicht auf 4%, sondern gehen auf 5, auf 6, auf 7 irgendwie, weil was auch immer in der Welt passiert, dann stehst du natürlich irgendwann da und kannst auch die Raten nicht mehr bedienen. Also es muss sich aber jedem klar sein, das muss man dann schon sehr, sehr fein managen, muss auch sich im Klaren sein, wie lange kann man bei welchen Zinsen diese Objekte halten. Und genau, das tun wir ja auch. Wir haben hier auch berichtet, damit mit Rotin langes Meeting gemacht, wo wir viele Aufteilerhäuser haben. Ja, wir erzählen gleich, wir haben auch gemeinsam, also du und ich und Stefan und die Kollegen zusammen Häuser, ne? Mit Roti schon ein paar mehr und da haben wir auch so Zinssimulationen gemacht, das muss man sich schon anschauen, weil ein ernstes Risiko drinsteckt. Ne? Anders, wie wenn ich ein Buy-and-Hold-Immobilie kaufe, 10, 20 Jahre festschreibe und eigentlich nur darauf angewiesen bin, dass die Mieten einigermaßen okay funktionieren. Ne?
Wir haben einen Extremfall, das ist aber eine größere Sanierung, das ist auch eher die Ausnahme bei uns, da haben wir wirklich so eine Kernsanierung und da sind wir am Ende durch auch Baukostenanstiege und so weiter auch aus unserem Zeitplan rausgelaufen, da die Bank dann auch nicht mehr prolongiert, also nicht nochmal festgeschrieben, das ist etwas, was uns häufig gelungen ist, also dass wir nochmal nach 2 Jahren sagen konnten, wir machen nochmal 2 Jahre und dann sind wir dort in einen variablen Zins reingelaufen und der lag dann auch mal schnell bei 7,7%. Ja. Und das war ein Haus, was leer war, weil es ja eben voll saniert wurde.
Das muss man in der Excel rechtzeitig sehen und vorher wissen, dass sowas passieren kann, ne? Weil wenn man das mit 5 Häusern parallel macht, ist das Problem schnell sehr, sehr groß. Ja. War auch ein Effekt, weil ich will darauf nochmal kurz hinaus, was ich auch im Intro sagte. Also ich habe, glaube ich, 2020, 2021 zu dieser Zeit nicht in einer Podcast-Folge über Aufteiler-Business gesprochen. Das war einmal nicht da. Es war auch so das Gefühl, nee, also eigentlich sind Mehrfamilienhäuser fast teurer wie die einzelnen Eigentumswohnungen, weil jetzt wollen so viele Immobilien kaufen und die Zinsen sind so günstig und die wollen schnell viel kaufen, deswegen kaufen sie gerne die ganzen Häuser. Ist das auch ein Unterschied, weil es Rostock ist? Weil jetzt in Berlin wäre das möglicherweise gar kein Business Case gewesen 2020? Oder wie erklärst du, dass ihr da schon so ein Business hattet?
Also ich glaube, die Lagen, in denen wir aktiv sind, haben vor allem den großen Vorteil, dass es erstmal von der Ticketgröße, die wir am Ende investieren, wir genau in so einem Sweet Spot sind. Also ich hatte vorhin gesagt, so ein Mehrfamilienhaus, 1 Million ist so, sagen wir mal, ein durchschnittlicher Kaufpreis. Das liegt auch so ein bisschen an der Struktur. Es gibt einfach keine größeren Häuser. Man müsste dann halt schon Straßenzüge, mehrere Aufgänge etc. kaufen. Aber so ein ganz klassisches, wir kaufen ja viel Altbau. Da bin ich so ein bisschen Berlin verwöhnt, einfach weil's schöne Häuser sind und die Altstädte, wo wir unterwegs sind, die Hansestädte, die sind ja auch genauso gebaut und die haben in der Regel genau einen Treppenhausaufgang mit maximal 5 Etagen und dann sind es halt 10 Wohnungen so. Das heißt, die Häuser werden auch nicht größer. Und damit hat man dann den Effekt, dass du eben bei diesen Preisen landest. Und wenn du dann ins Aufteiler-Business gehst, dann ist es so, dass es eigentlich für Private, die machen das nicht. Das ist dann zu kompliziert, die kennen sich nicht aus. Die würden dann das halt, kaufen es halt für Buy and Hold, für ihre langfristigen Strategien. Für die Großen, also es gab mal einen großen Player aus Berlin, der mal kurzzeitig in Rostock aktiv war, der ist mittlerweile insolvent. Der hat sich da versucht, aber für die ist es halt zu klein. Also da lohnen sich deren Infrastrukturkosten einfach nicht mehr. Und wir waren zu dem Zeitpunkt ja noch komplett ohne Personal, ohne alles. Wir haben das alles aus Berlin heraus mit einfach nur einem Team an Dienstleistern gemacht. Wir hatten unseren Architekten vor Ort, wir haben unsere Hausverwaltung gehabt, wir haben Notar und Steuerberater, war alles in Berlin und das war so unser Team, mit dem wir gearbeitet haben und sind dann halt selber 1 bis 2 Mal die Woche dahin gefahren und teilweise hat die Hausverwaltung schon Besichtigungen für uns gemacht im Ankaufsprozess oder auch mit dem Makler sind wir sehr eng, weil wir über die auch sowohl Ankauf als auch Verkauf dann gemacht haben, also zwar unterschiedliche Bereiche, also unterschiedliche Personen, aber schon so, dass man auch mal den Verkaufsmakler schon beim Einkauf wieder mitschicken konnte. Also wir waren sehr, sehr lean aufgestellt, wie man so schön sagt, in der Startup-Welt. Das heißt, wir hatten wenig Strukturkosten und konnten dann eben genau solche kleineren Projekte auch machen, ohne dass wir dann gesagt haben, ja, es lohnt sich ja am Ende ja gar nicht für, sagen wir mal, den großen Unterhalt, wenn man ein größeres Unternehmen ist. Und das macht schon, das hat für uns diese Standorte sehr attraktiv gemacht, dass wir eigentlich dort genau in so einer Mitte unterwegs sind, wo es wenig Konkurrenz ist und wenn man gut aufgestellt und effizient ist, und ich glaube schon, das ist so ein bisschen geschuldet unserem Startup-Hintergrund und auch so ein bisschen, wo wir herkommen, ne, so kosteneffizient, möglichst automatisiert, alles, was man irgendwie so digitalisieren kann, versuchen wir auch so umzusetzen, dass wir das eben dort anwenden können in der Form und ja, da dann eben einen Markt entwickelt, also für uns gefunden haben, der dann attraktiv ist. Wir haben auch mal ein Haus in Berlin gekauft. Dann kam dann aber später zum Beispiel auch das Aufteilungsverbot. Wir haben noch kurz vorher die Aufteilung bekommen. Das war super. Aber selbst dann hast du ja mit Milieuschutzgebieten, das hat ja Roth ja auch dieses Beispiel mit den 7 Jahren, wo du dann eh keinen Abverkauf machen kannst. Also plus in Berlin würde ich sagen, gibt es das Aufteiler-Business schon sehr, sehr lange und sehr intensiv. Ich glaube, es redet einfach nur keiner drüber. Ist auch so ein bisschen verpöntes Geschäft, weil dann schnell damit so ein bisschen diese ganz klassische, ich dränge die Mieter aus den Wohnungen raus, saniere dann komplett das Haus, also mache es leer und mache dann komplett leere Eigentumswohnungen draus, die alle Luxus saniert werden. Das ist ja fairerweise nicht das, was wir machen. Wir verkaufen unsere Wohnungen, wie sie eigentlich sind. Also es auch nochmal, wenn man das mit den Marktphasen vergleicht, als wir gestartet sind, haben wir, ich würde sagen, teilweise nicht mal 5 Euro auf den Quadratmeter investiert, weil wir das Haus genommen haben, aufgeteilt haben und genauso weiterverkauft haben, wie es war. Das heißt, wir haben auch noch keine großartig Mietergespräche geführt. Wir haben einfach, wenn eine Wohnung leer wurde, wurde sie leer, dann haben wir sie an Eigennutzer verkauft. Und wenn sie vermietet war, und das ist der Großteil unseres Bestandes, dann wurde sie eben an Kapitalanleger verkauft. Und das ist, ich glaube, auch so ein bisschen der Unterschied zu, sagen wir mal, dem Berliner Netzwerk, warum da auch dann keiner drüber redet, weil da kommen dann so ein bisschen auch mal hier und da ein paar unschöne Geschichten. Und die versuchen wir eben einfach wirklich zu vermeiden, dass wir hier immer, sagen wir mal, einvernehmlich und immer gut mit den Mietern da auch das Ganze, ja, zusammen gestalten. Wir informieren die auch vorab, was wir vorhaben, bieten denen den eigenen Kauf an. War zum Anfang noch nicht so ein Thema, kommt jetzt immer häufiger, einfach weil Mieten immer weiter gestiegen sind. Ist so meine Vermutung, dass das jetzt mehr und mehr trotz der höheren Zinsen dann doch ein Thema wird, das Mieter kaufen. Und ja, dadurch würde ich sagen, ist das etwas, also ansonsten kann ich es mir nicht anders erklären, warum 21 noch keiner drüber geredet hat, weil wir schon 21 gemacht, ja, und vielleicht die uns noch nicht kannten.
Ja. Genau. Jetzt teile doch nochmal ein paar Learnings zur Aufteilung an sich. Also was wäre, vielleicht können wir es so machen, was wäre ein Objekt, was du super gerne kaufen würdest für die Aufteilung und eins, wo du sagst, naja, das funktioniert halt nicht.
Ja, also um es mal so auf so ein paar Faktoren runterzubrechen, rein wohnen ist super, Gewerbe ist immer deutlich schwieriger, also unten irgendwie noch eine Gewerbeeinheit, da würde ich schon, wäre ich immer ein bisschen vorsichtiger, geht, haben wir auch schon mal gemacht, aber ist einfach ein anderer Quadratmeterpreis.
Also kauft dann jemand das Gewerbe einzeln am Ende?
Genau, das wäre ja dann aber genau das Gleiche wie eine Wohnung, müsste dann jemand das Gewerbe einzeln kaufen und das sind dann wird es schon sehr schmal, was die Zielgruppe ist, weil es gibt ein paar Spezialisten, die dann sich ganz darauf fokussieren, nur Gewerbeeinheiten zu kaufen und die dann profitabel zu vermieten, aber es ist einfach ein sehr, sehr spitzer Case, den wir versuchen zu vermeiden. Man muss dort auch in der Bank finanziert es auch anders. Wenn ich eine Gewerbeeinheit kaufe und sage, ja, ich habe hier 5% Rendite oder 6% heute vielleicht, dann findet es die Bank überhaupt nicht spannend und wird dir vielleicht 50-60% irgendwie finanzieren. Da musst du schon irgendwie mit 8-10% kommen, langfristigen Mietverträgen und so weiter. Das heißt, Gewerbe versuchen wir immer zu vermeiden. Ein Learning, was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist das ganze Thema Baugenehmigung, also den tatsächlich Genehmigungsstand vorab erfragen. Also ein komplett durchgenehmigtes Haus ist etwas, was wir uns heute, sagen wir mal, also anschauen und dann sagen, das ist auch unsere Präferenz, wenn wir es ankaufen. Heizungsart, also Versorgungsart, ist auf jeden Fall ein Thema. Gasetage machen wir eigentlich in Ausnahmen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt Objekte, da wurden einmal alle Gasetagen letztes Jahr getauscht, dann kann man das wieder machen. Ansonsten versuchen wir eher auf Objekte zu gehen, die, sagen wir mal, eine neuere Gaszentralheizung haben, idealerweise Fernwärme. Rostock ist beispielsweise sehr aktiv, was die Fernwärmeausweitung betrifft. Hat auch, sagen wir mal, gute Angebote, dass die Stadtwerke direkt die Anlagen übernehmen, schon die Gaszentralheizung übernehmen und dann die Fernwärme quasi zum Selbstkostenpreis anschließen. Also da gibt's schon, sagen wir mal, ganz attraktive Sachen. Wohnungsgrößen, wenn sie zu groß sind, wird's auch schwierig, weil dann auch die absoluten Verkaufspreise für Käufer am Ende schwierig werden. Also eine 140, 150 Quadratmeter Wohnung, teilweise gibt's auch mal 190, ist einfach deutlich, deutlich schwieriger. Umso kleiner, umso besser. Und dann gibt's natürlich nochmal so ein bisschen Mikrolagen. Also wir kaufen, ich würde sagen, effektiv in drei Stadtteilen in Rostock ein, weil wir einfach dort uns auskennen und das ist, selbst wenn ich in die anderen Hansestädte gucke, wir sind immer in der Altstadt. Wir sind eigentlich immer dort, wo wirklich der Stadtkern, so dieses, ne, die Dichte zur Dorfkirche, wenn man das jetzt mal so noch sagen würde, die ist bei uns auch entscheidend, weil einfach erfahrungsgemäß dort auch die Preise am attraktivsten sind. Ich würde sagen, ja, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
Ja, glaube super spannend. Also es ist auch egal, in welchem Immobilienbusiness, wenn Leute ein paar Jahre unterwegs sind, können sie danach ihren Wunschzettel, ihr Wunschhaus sehr gut aufmalen, was sie kaufen wollen. Und das macht einen großen Unterschied nachher, wenn man genau weiß, wo man sich wahrscheinlich ein Einsnest legt und wo dann eben nicht. Ne? Okay, jetzt lass uns noch über Finanzierung beziehungsweise auch über unser Co-Investment sprechen. Also wir sind unfassbar happy, Stefan und ich, und total dankbar, dass wir mit euch quasi investieren dürfen. Ich meine, wir haben uns einfach gut verstanden. verstanden und viel Spaß in Monau gehabt, ne? Und dann gesagt, hey, das, da könnten sich irgendwie Stärken ergänzen. Jetzt wissen wahrscheinlich die Leute, die auch zuhören oder Stefan und mir folgen, wir machen es ja so, dass wir dann irgendwie Geld, Bonität und Netzwerk irgendwie reingeben in sowas, ne? Und waren jetzt auch ehrlicherweise gar nicht so sehr auf einer Suche nach einer neuen Partnerschaft, aber es war einfach, hat sich unglaublich toll angehört, was ihr macht und für uns auch ein bisschen eine Diversifizierung zu dem, was wir in Süddeutschland machen und so. Warum war das für euch ein Case, jetzt quasi extern uns da reinzuholen?
Ja, also passt ja zum Thema Finanzierung. Also wir haben, also der große Vorteil, was ich mit den Standorten beschrieben habe, ist gleichzeitig ein großer Nachteil, weil wir einfach in einer strukturschwachen Region unterwegs sind. Also wir arbeiten ja mit den gleichen Finanzierungsvermittlern mittlerweile zusammen, die ihr auch kennt und die auch. Und die sind immer ganz schockiert jetzt gewesen, als sie unser Geschäftsgebiet kennengelernt haben, wie wenig Banken es gibt und wie wenig Banken bereit sind, in dieser Region dann tatsächlich zu investieren. Selbst innerhalb der Region haben die dann wirklich ihre Gebietsgrenzen und halten sich rigoros daran. Also das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich glaube, wir haben das über die Jahre jetzt sehr gut gemacht, wie das eben möglich ist, für in den Verhältnissen uns dort ein Netzwerk aufzubauen, mit dem wir auch wachsen können, aber es ist immer eine Herausforderung. Das heißt, Kapital, also wir, sagen wir mal, wir investieren ja, oder mit einer anderen Gruppe investiere ich auch nochmal im Rheinland, und das ist einfach ein ganz anderes Spiel dort. Also da streiten sich die Banken darum zu investieren und überschütten sich mit Angeboten. Und das ist schon etwas, wo natürlich dann so ein Co-Investment auch nochmal einem einfach helfen kann, wenn ich weiß, okay, ich kriege einfach keine 100% Finanzierung. Der Eigenkapitaleinsatz ist einfach ein bisschen größer, wenn ich nochmal ein, zwei Banken zur Auswahl haben will. Und darüber haben wir schon in den Jahren zuvor immer mal wieder ein Co-Investment gemacht. Das war jetzt nicht viel, aber es gab schon, ich glaube, in Summe mal 2 oder 3 Häuser, wo wir es ausprobiert haben, wo wir einzelne Tickets mit aufgenommen haben, die sich eben dann direkt an dem Gewinn dieses einen Objektes beteiligt haben und dafür das Eigenkapital bereitgestellt haben. Und ja, als ihr uns dann oder mich dann in Monau dazu angesprochen habt, war natürlich genau das, was ihr mitbringt, auch nochmal Netzwerk, schon auch nochmal ein großer Vorteil. Aber am Ende eine Kapitalsicherheit, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, okay, wir wollen jetzt nicht ein Projekt machen, sondern wir wollen vielleicht mehrere und damit dann planen zu können. Das ist, glaube ich, so der große Hebel, der auch nochmal uns eine gewisse Planungssicherheit dann bietet, zu wissen, okay, ich kann, weil am Ende ist es immer noch Geschwindigkeit, die zählt, wenn ich dort draußen unterwegs bin, und eine Zuversichtlichkeit, die ich einem Verkäufer bieten kann, wenn ich mich hinstelle und sage, ich biete dir den Preis X und ich kann auch morgen bezahlen. Fairerweise natürlich vorausgesetzt immer noch, Bank finanziert den Rest, aber wir können schnell zum Notar gehen. Einfach mit dem Wissen, dass ich danach nicht noch loslaufen muss und irgendwo gucke, wo kriege ich dann jetzt noch Eigenkapital her, sondern ich weiß, da ist garantiert jemand da, der mit uns das darin investieren würde. Und diese Kombination aus, ich habe halt eine gewisse Set an Banken, mit denen ich arbeiten kann, und dazu eben Eigenkapital, was uns dann auch nochmal schneller wachsen lässt. Also wir können natürlich unsere eigenen Deals immer machen, aber jetzt mal von heute auf morgen 5 Häuser extra kaufen, geht natürlich dann nur auch bei uns mit zusätzlichem Eigenkapital, was eben nicht irgendwo gerade gebunden ist, bis wieder abverkauft wird.
Ja. Und das ist ja jetzt, fragst du ja eine oder andere, ja gut, du hast ja auch noch selber Eigenkapital. Das liegt, weiß ich nicht, im Depot und irgendwann, okay, oder alles auf den Kopf gehauen, könnte natürlich auch sein.
Wie bitte? Ein paar Mal Urlaub gemacht.
Ein paar Mal Urlaub, genau, ja. Nee, aber du hast quasi, also so machen wir es ja am Ende auch, wir denken ja auch irgendwie in Töpfen und so, und du savest auch für dich Geld auf der Seite, oder? Ich meine, man hört ja immer von Elon Musk, ich weiß nicht, ob es stimmt oder so, aber der feuert einfach alles rein, weil er muss halt auf den Mars kommen und dann ist ihm das alles egal und er haut immer wieder die ganze Kohle komplett auf den Tisch und so. So gehst du nicht vor, oder?
Nee, ich habe, also ich persönlich habe dann auch einen Teil meines Geldes damals in ein eigenes Immobilienportfolio nochmal investiert. Das war so, als wir angefangen haben, Mehrfamilienhäuser zu kaufen, das Wissen genommen und mir auch nochmal einen kleinen Bestand zugelegt, sodass ich dort auch, sag mal, langfristig sagen kann, okay, ich habe da einen Bestand, mit dem kann man arbeiten. Der hat uns auch in den Anfangsjahren fairerweise auch gut geholfen, so als Referenzobjekte. So, wir haben also auch schon auch wenn das jetzt meine privaten waren, aber in unserer Gruppe eben schon einiges an Objekten, kennen uns aus und so. Das hat da auch nochmal ein bisschen geholfen, da so, das, sag mal, uns auch nochmal gut dastehen zu lassen, als wir zum Anfang selber vielleicht noch nicht allzu viel hatten. Und das ist, sagen wir, auch nochmal so ein Sicherheitsnetz, aber da würde ich jetzt ungern rangehen, um dann weiter innerhalb der Firma irgendwie zu wachsen. Aber auch die Objekte sind jetzt 5 Jahre alt, also mit allem, also ich habe auch natürlich Tilgung optimiert, teilweise da irgendwie mit 1,5-2%, da ist jetzt auch nicht viel, sagen wir mal, Luft, um überhaupt da jetzt endlos viel Eigenkapital nochmal rauszuziehen, zumal das auch alles keine Entwicklungsobjekte sind, sondern rein über Mietentwicklungen, die entwickeln sich gut, aber ich habe da jetzt nicht nochmal Riesenwerte allein durch irgendwie Sanierung oder so gehoben, sondern das sind einfach über die Standorte entwickeln die sich sehr gut, sind ähnliche Standorte, aber da habe ich jetzt keine Kapitalreserven, sondern wir gucken halt schon, wie kriegen wir das innerhalb der Orkney-Gruppe hin, und wir haben auch fairerweise durch Murnau, durch die Mastermind letztes Jahr schon auch nochmal ein, zwei Sachen so mitgenommen, die wir jetzt ganz aktiv anwenden, Richtung auch mit Verkäufern über Darlehen reden, auch nochmal bei Banken nochmal ein, zwei, sagen wir mal, konkrete andere Maßnahmen ergreifen über Kreditlinien, also wo schon auch zusätzliche Eigenmitteltöpfe nochmal aufgemacht werden können, und vor allem auch mit dem Fokus, schneller im Bestand auch wachsen zu können. Das heißt, während wir früher gedacht haben, wir müssen mehr Eigenkapital generieren über unser Handelsgeschäft, was wir dann in den Bestand investieren können, sehen wir eigentlich heute, dass man auch allein mit Bestand noch sehr viele Möglichkeiten hat, dort auch Eigenkapital zu generieren, oder ohne Eigenkapital oder mit möglichst wenig tatsächlich anzukaufen. Da gab es schon nochmal sehr wertvolle, sagen wir mal, Inspirationen und auch den nötigen Push, das geht, weil andere machen es, also muss man es auch machen, und ich glaube, das ist dann wieder so unser Naturell, wenn es andere können, dann grundsätzlich können wir es dann auch, wir müssen es nur lernen, wie, und dann sollten wir uns da reinbegeben.
Ja. Ja, ist also immer ein spannendes Spiel, wo setzt man wie sein Geld ein, und ja, weiß nicht, mich regt's gerade auf, wie viel Werbung es gibt auf Instagram und Co. jetzt ohne Eigenkapital eine Immobilie finanzieren, und offensichtlich werden da Leute targetiert, die einfach wirklich gar kein Eigenkapital haben. Was anderes ist, wenn du eigentlich Eigenkapital hast und das vielleicht in Bestandsobjekten hast oder im Depot oder wo auch immer und auf sicheren Füßen stehst und sagst, und jetzt probiere ich aber wirklich alles rauszuholen, quasi aus dem Hebel Effekt und bei dem, was ich tue, dann möglichst viel fremdes Geld zu nehmen, auch von der Bank möglichst viel Geld zu nehmen, weil ich da natürlich am Ende eine viel bessere EK-Rendite hinbekomme. Das muss man auch sagen, also unfassbar toll, was man einfach für EK-Renditen hinbekommt. Ne? Weiß nicht, was würdest du sagen, EK-Rendite beim Aufteilergeschäft? Also
ja, also wir versuchen immer ungefähr bei 50% zu sein. Also
unfassbar, muss mal jeder sich überlegen, ey. 50%, ja.
Genau, also das ist ja, also Rendite hast du ja auch schon mal erklärt, also per anno. Das heißt, absolut über Multiplikatoren hat man auch mal sein Geld verdoppelt, je nachdem, wie schnell man es halt hinkriegt oder verdreifacht. Aber wir haben Projekte, da liegen wir im dreistelligen EK-Rendite-Bereich. Je nachdem, wie hart man die optimiert. Also es gibt ein Beispiel, da haben wir über ein Verkäuferdarlehen, über eine Kreditlinie und über eine Bankfinanzierung, die uns die Zinsen und Sanierung mitfinanziert. Also ich weiß, also da hat man eine negative EK-Rendite, oder weiß gar nicht, wie man es am Ende berechnen würde, weil wir effektiv Geld bekommen haben, ohne was ausgegeben zu haben. Das sind natürlich dann so die Sachen, die richtig viel Spaß machen. Was man nicht vergessen darf, ist aber Arbeit, ja. Also der Stundenlohn, der da halt reinfließt, wir fairerweise berechnen den nicht. Wir haben ja mittlerweile auch ein Team, da haben wir natürlich einen Overhead-Kostensatz, den wir sehr deutlich auch sehen. Aber das ist natürlich immer noch mal das zusätzliche Eigenkapital, was dann halt reinfließt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist jetzt etwas, was wir in unserer ganz, sagen wir mal, reinen Case-Betrachtung dann nicht so genau aufschlüsseln, weil man es ja auch, sagen wir mal, fairerweise gut noch mal verteilen kann. Wir haben mehrere Unternehmen, mehrere Strukturen, wo wir das einsetzen können. Aber die Sachen, wenn wir vielleicht noch mal ganz ehrlich runtergucken, dann müsste man die EK-Renditen noch mal einen Tick reduzieren. Aber mit diesen Renditen macht es dann am Ende tatsächlich Spaß, da auch zu arbeiten.
Ja. Und wenn man das, also jetzt ist das ja, wie du gerade gesagt hast, das Gegenteil von passiv. Das ist sehr, sehr aktives Arbeiten mit deutlichen, deutlichen Risiken. Aber man kann sich vorstellen, im Vergleich jetzt, keine Ahnung, zu einem ETF, der langfristig 7% im Mittel macht oder so, wie viel schneller ich vorankomme, wenn ich auch nur 30% oder 40% Eigenkapitalrendite über ein paar Jahre hinbekomme. Da kann ich halt richtig, richtig, richtig Meter machen und das dann in den Bestand überführen und so. Ja, ist natürlich super, super, super schlau. Du hast gerade schon Team gesagt. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Also wir sind in dem Team in Rostock, sind wir jetzt 4 Leute. Aktuell haben wir sogar eine sehr, sehr gute Praktikantin noch bei uns in Berlin. Damit sind wir dann 5, dann wir 3. Also eigentlich damals so ein 8-Mann-Team. Dann habe ich noch so eine andere Unternehmensgruppe. Da sind wir, was ich von meinte, im Rheinland auch unterwegs. Da sind wir aktuell mit noch einer Mitarbeiterin. Aber in beiden Teams wollen wir wachsen. Also wir suchen vor allem im Vertrieb. Also Sales ist für uns ein Thema, was wir jetzt auch selber aufbauen wollen, einfach weil wir größer werden, mehr machen. Wir auch sehen, dass wir lokal sehr gut mit unseren Maklerteams zusammenarbeiten, aber es einfach immer noch genug gibt und wir teilweise über dem Markt wachsen, dass wir auch dort selber das angreifen müssen. Plus wir sind auch nochmal in anderen Städten ja unterwegs, also wirklich von Schwerin bis Stralsund, Greifswald, dann eben im Rheinland, dass wir dort ja gar nicht die, sagen wir mal, mit allen Maklern auskommen würden, sondern wirklich ein eigenes Team brauchen. Wir haben viele Bestandskunden, die uns immer wieder anfragen, können wir nicht wieder was von euch kaufen, die mal vielleicht auch ursprünglich über Makler gekommen sind. Die müssen bedient werden. Also Vertrieb ist ein großes Thema, wo wir suchen. Und vor allen Dingen im Rheinland suchen wir auch nochmal so klassisch Asset Management, uns einfach jemand so wie eine rechte Hand unterstützt bei dem Aufbau von unserem Immobiliengeschäft. Und ansonsten sind wir gerade dabei, Handwerker zu suchen. Das ist vor allem ein Thema, wo wir mehr und mehr, ich habe ja mal zum Anfang erzählt, wir haben so 5 Euro investiert auf einen Quadratmeter in den ersten Jahren, einfach weil der Markt so war, dass dir alles aus den Händen gerissen wurde. Heute ist das anders. Heute wird schon darauf Wert gelegt, dass ich eine vernünftige Wohnung, Hauseingang sieht ordentlich aus, Treppenhaus macht einen guten Eindruck. Das ist jetzt wieder wichtiger. Das war bestimmt immer wichtig, aber es gab einfach eine Phase, wo alles gekauft wurde und die Phase haben wir auch genutzt, nichts zu investieren. Und dadurch haben wir das, haben wir jetzt dort. Wir machen auch unsere eigene Hausverwaltung für den eigenen Bestand. Also auch das ist etwas, was wir selber machen mussten, so ein bisschen wie Martin das erzählt hat. Bodo und Martin, die ja auch ihre eigene Hausverwaltung aufgebaut haben, einfach aufgrund, sagen wir mal, des Needs. Das ist für uns wirklich so, wir nennen das immer so Asset Protection. Gar nicht, weil wir irgendwie Geld sparen wollen, sondern weil wir wirklich sicherstellen wollen, auch bis zum Aufteilungsprozess, dass wir in der Mieterkommunikation sauber sind, dass wir wissen, was in dem Haus passiert. Das ist alles schon sehr, sehr wichtig, auch für den Anleger am Ende, dass der eine Wohnung kauft, die einfach keine Probleme zwischendurch hat, wo teilweise wir in den ersten Jahren Verkäufe hatten, wo die falschen Mietinformationen im Kaufvertrag standen, weil einfach die Hausverwaltung nicht imstande war, uns die aktuellen Sachen zu liefern und das dann erst nach Beurkundung dann auftauchte, Mietervorkaufsrechte damit ungültig waren und all solche Sachen. Also wir sind da in viele Probleme reingelaufen, die wir damit versuchen zu lösen haben jetzt dort mehr und mehr einfach ingesourced, um wirklich ein Team zu haben, was eigentlich die gesamte Palette abdeckt. Und ich würde sagen, so ganz klassisch von bis wirklich Vertrieb und eben Sanierung sind Themen, wo wir noch selber wachsen wollen.
Ja, also ich möchte ganz kurz mal pitchen. Also ich bin sicher, ihr bezahlt auch die Leute gut, die für euch arbeiten. Aber ich glaube, es ist für jeden, der jetzt zuhört, irgendwie im Immobiliengame wirklich, wirklich Gas geben will, eine unfassbare Chance, glaube ich, wenn man mit dir und den Kollegen zusammenarbeiten kann, lernen kann. Es ist ein Grad an Professionalisierung, habe ich vorher schon gesagt. Das ist einfach toll mit dem Background, den du gerade noch beschrieben hast, wo du herkommst und so. Lohnt sich, glaube ich, für jeden. Lass uns das Profil noch mal kurz rausarbeiten. Wir können gleich deine E-Mail-Adresse hier noch sagen. Ihr sucht Basis Berlin oder egal wo? Oder?
Ich glaube, Vertrieb wäre schon wichtig, dass er an der Küste ist. Ich glaube, ist ein super attraktiver Ort zu leben. Ja, MV war auch lange, also Mecklenburg-Vorpommern hatte immer den Slogan, Leben, wo andere Urlaub machen. Und ich kann da nur empfehlen, die Städte haben sich sehr, sehr schön entwickelt. Deswegen arbeiten wir auch so gerne da. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Berliner oder andere aus ganz Deutschland, wenn sie einmal da waren, sich auch verlieben werden in die Stadt und dorthin ziehen können. Wichtig ist hier, dass wirklich jemand den Antrieb hat, Sales, also Vertrieb zu machen. Wir sind am Anfang, also es ist ein Aufbau, so wie du es gerade schon beschrieben hast, ist ein Aufbauthema. Da ist noch sehr, sehr viel Gestaltungsmöglichkeit drin. Wir verstehen uns selber als eine Art Startup. Das heißt, das ist auch so die Mentalität. Wir haben ein junges Team, mit dem wir dort arbeiten und freuen uns da über jegliche Bewerbung. Im Rheinland suchen wir vor allem eher, sagen wir mal, klassisch so eine rechte Hand, so Asset Management, also jemand, der wirklich nochmal das gesamte Business von vorne bis hinten auch bereit ist, irgendwie zu lernen. Eigentlich auch wieder jemand, der, der oder diejenige schon vielleicht ein bisschen Berufserfahrung hat, aber vor allem hoch motiviert ist, in das Immobiliengame einzusteigen und da eben lernen kann. Wir haben da auch ein gutes Netzwerk vor Ort. Dort sitzt auch jemand von uns, der Arne, der sich freuen würde da über Unterstützung.
Ja. Also meldet euch beim Christoph. Du hast mir vorher gesagt, es ist ein bisschen kompliziert. Christoph@orkney.investments. Also Christoph ist, glaube ich, klar mit PH, dann @orkney, Orkney. Punkt Investments. Nichts mehr dahinter, nur Punkt Investments, kein DE oder irgendwas dahinter. Das ist deine E-Mail-Adresse, da kann man dir schreiben. Also wer Bock hat, viel zu lernen, schreibt ein paar Zeilen, wer ihr seid, glaube ich. Da kann man in ein ganz tolles Team kommen. Also ich glaube wirklich, großartige Chance. Genau, jetzt lass uns mal kurz über Akquise sprechen. Wie findet ihr eure Deals?
Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich Hälfte-Hälfte zwischen Off-Market und immer noch On-Market. Ich glaube, es liegt ein bisschen an der Region, also wenn ich jetzt vor allem über die Ostseeküste rede. Im Rheinland ist es deutlich mehr Off-Market. Einfach, das ist, ich glaube, man merkt wirklich die Strukturunterschiede. Die auch Durchdringung von Maklernetzwerken ist einfach eine andere. Wenn ich schaue, also wir sind ja schon eine Weile aktiv und trotzdem treffen wir immer wieder neue Makler, die angeblich schon seit 30 Jahren Immobilien verkaufen. Und die stellen natürlich erstmal ihre Anzeigen, ganz klassisch Immobilien-Scout, Kleinanzeigen, auch mal ein privater Verkäufer. Also von daher würde ich sagen, es hört die Suche über die Portale nicht auf. Wir nutzen auch Immometrica, also einen eurer Partner. Das ist das Einfachste, um wirklich alle Portale durchzugehen. Aber ansonsten ist es viel Beziehungspflege mit den Maklern, dort einfach immer am Ball zu bleiben. Teilweise aber auch Verkäufer. Also wir haben eine Reihe an Verkäufern, von denen wir schon gekauft haben, bei denen wir uns regelmäßig melden, weil wir wissen, die haben einfach immer noch Bestand, um dort einfach dran zu bleiben. Also wir fühlen uns dann schon so ein bisschen wie so ein Makler, der sich immer wieder meldet, ob er nicht dann doch das Haus verkaufen will, aber dann eben nur an uns. Hat auch schon ein paar Mal funktioniert. Ich würde sagen, das sind so die typischen Kamele.
Ja. Okay, und jetzt Vertrieb. Du hast gerade gesagt, also ihr baut selber auch einen Vertrieb auf. Wie funktioniert das bisher?
Genau, bisher ist es eigentlich ganz klassisch, dass wir über lokale Makler arbeiten, die für uns vor allem im Bereich Eigennutzer auch, ich glaube, langfristig immer noch die beste Adresse sind, weil das sind einfach Makler, die dann darauf spezialisiert sind, die vor allen Dingen je nach auch dort wieder Lage, nach Stadtteilen dann darauf optimiert sind, ihre Kundschaft, auch ihre Bestandskunden zu haben, von denen sie wissen, die suchen in der Ecke diese Wohnung für ihre Familie, die Größe mit den Vorlieben. Das macht total Sinn, da dran zu bleiben. Für den Großteil, für die Kapitalanlegerwohnung nutzen wir das eigentlich das gleiche Modell. Da sehen wir aber einfach, dass, sagen wir mal, mit auch dem Wissen, ihr teilt ja auch sehr viel, wie eigentlich man heute gut Kapitalanlagen verkaufen kann, was eigentlich die Vorteile sind, Restnutzungsdauergutachten, überhaupt über, sagen wir mal, weitere Optimierungen, wie man Kaufpreise umlegen oder sagen wir mal, gestalten kann, mit Maklerprovisionen in Kaufpreise vielleicht übernehmen lassen. Gab es ja auch einige Beispiele. Das ist das, wo, sagen wir mal, der klassische Makler für Kapitalanlagen, also der typische Vor-Ort-Makler, so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Ich habe schon das Gefühl, dass wir denen helfen, sich zu entwickeln. Die lernen mit uns genauso, wie wir es eigentlich gerne auch dann weitermachen würden. Aber im Moment ist da, würde ich sagen, so ein bisschen so eine Grenze, warum wir eben entschieden haben, wir wollen es auch selber aufbauen, ähnlich wie es Rothe ja auch macht, und dort eben mit einem eigenen Team zu starten. Ich glaube, wir werden aber immer genug haben, um auch in allen Lagen mit den lokalen Partnern. Es hat auch einen großen Vorteil. Also gerade in Rostock haben wir einfach ein Maklerteam, bei dem wir halt ja wahrscheinlich die Hälfte des Bestandes auch einkaufen und dann natürlich darüber auch schneller an Objekte rankommen, frühzeitig rankommen. Die verdienen natürlich nochmal mit, wenn sie dann wieder mit verkaufen für uns. Also diese Synergieeffekte darf man auch nicht vergessen. Also da ist auch so viel strategisch natürlich sinnvoll, auch seinen Partnern zu übergeben. Und wir versuchen immer sehr partnerschaftlich zu arbeiten. Wir werden auch in knapp 2 Monaten unser Sommerfest machen. Dieses Mal mit unseren Mitarbeitern, aber vor allem eigentlich für unsere Partner. Und da sind dann auch alle Makler eingeladen. Da sind die Banker, Steuerberater, Hausverwaltung, Hausmeister-Services, mit denen wir halt enger arbeiten. Also da sind dann Finanzierungsvermittler sind da. Also da treffen sich dann mal alle und können sich nochmal auch persönlich kennenlernen. Und das ist uns auch am Ende mal wichtig, dass wir da sehr offen umgehen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen mit unseren Partnern so arbeiten, als wären sie unser eigenes Team. Und wenn wir irgendwie bei der Einladungsliste schon irgendwie das Gefühl haben, wollen wir den eigentlich da haben, dann ist das eigentlich in der Regel eine Entscheidung dafür, dass wir hier vielleicht einen anderen Partner mittelfristig suchen.
Ja, ja. Und ich hab ja von dir erfahren, dass du Partys organisieren auch schon bei Zalando gelernt hast. Also es wird bestimmt Spaß machen.
Davon gehe ich stark aus, ja. Wobei natürlich, wenn dann da die Banker und der Notar dann sitzt, dann weiß ich nicht, wie viel frei man da drehen kann.
Ja, ja. Das am Ende hat sich rausgestellt, dass Banker und Notare auch immer Menschen sind. okay, Marktausblick. Ist natürlich schwer, aber wie fühlt sich's gerade an und was erwartest du für die nächsten 1-2 Jahre?
Also grundsätzlich bin ich sehr positiv gestimmt. Wir sehen einfach, dass der gerade im Verkauf die Käufer zurückkommen, ist schon fast nicht mehr richtig, weil sie sind jetzt schon wieder da. Wir haben eher, sagen wir mal, gefühlt eine Warteliste für bestimmte, sagen wir mal, Produktkategorien, wo wir eigentlich eher jetzt gucken müssen, dass wir die Produkte auch auf den Markt bekommen. Das heißt, die Käufer sind da. Es werden wahrscheinlich eher wieder mehr. Wir erwarten, sagen wir mal, eine Zinsstabilität, so dass wir glauben eigentlich, so wie wir heute arbeiten mit den Preisen, mit den Zinsen, was dann am Ende ein Endkunde finanzieren kann, dass das ungefähr für die nächsten 1-2 Jahre auf jeden Fall in die Richtung gehen kann, ohne natürlich zu wissen, was makroökonomisch noch irgendwie passieren kann. Was wir gerade im Einkauf sehen, was natürlich dann das einen Tick schwieriger macht, ist, dass die Verkäufer jetzt auch wieder anfangen, ihre Preise dementsprechend anzuheben. Mhm. Und auf einmal mit halt schon wieder Preisen um die Ecke kommen, die das eigentlich noch nicht oder nicht mehr rechtfertigen, dazu irgendwie in der Nähe auch nur zu kaufen, weil noch nicht im gleichen Maße die Verkaufspreise, die Eigentumswohnungen gestiegen sind. Also da wird es gerade ein bisschen, gerade gestern wieder ein Gespräch mit einem Makler, der meinte, er kriegt die Verkäufer, die haben schon wieder sonstige Vorstellungen und er kriegt die noch nicht wieder dahin, dass es eigentlich Spaß macht zu kaufen oder dass es am Ende funktioniert. Also, aber grundsätzlich bin ich, es kommen wieder Objekte rein. Wir haben einen guten Funnel im Ankauf, wir haben einen sehr guten Funnel im Verkauf. Also ich bin da sehr optimistisch und sehe eigentlich eine relativ stabile Marktlage.
Macht dir irgendwas Sorgen? Was darf nicht passieren? Also steigende Zinsen, ja.
Nee, ich würde sagen, Zinsen, also richtig Sorgen haben wir keine. Ich glaube, also was man natürlich immer mal wieder sieht, ist, dann gibt es halt einen Zollhandelsstreit, dann gibt es auf einmal, ja, irgendwelche Kriege, die in nicht mehr so weit weg vor Europa entstehen. Man hat ja gesehen, was passiert ist, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, was das für Effekte hat. Das sind natürlich schon Dinge, die dafür sorgen. Wir haben damals Aussagen bekommen von Verkäufern, die sagen, ich verkaufe jetzt nicht mehr, also wirklich kurz vor Notar, ich verkaufe nicht mehr, weil ich nicht weiß, was passiert und was ich mit meinem Geld dann machen soll. Dann habe ich lieber meine Immobilie. Also das sind natürlich schon so Szenarien, die irgendwo im Horizont immer noch so mitschweben, die dafür sorgen, dass auf einmal wieder so eine totale Unsicherheit in den Markt kommt. Und wenn man mal so diese ganzen letzten 3 Jahre sich anguckt, dann ist aus meiner Sicht die wirklich schwierige Phase war die, in der einfach nicht klar war, was passiert und warum gerade das passiert oder was als nächstes passieren wird. Und das war so eigentlich nur so 6 bis 9 Monate, weil danach hat es sich dann angefangen, wieder ein bisschen zu stabilisieren und klar auf einem anderen Niveau, mit anderen Preisen, mit anderen Zinsen. Aber damit können wir arbeiten. Das kann man planen, damit kann man leben. Dann kann man irgendwie mit Verkäufern, Käufern reden. Aber eine Phase, wo auf einmal sich von heute auf morgen sich alles verändert, das verwirrt halt alle Marktteilnehmer, auch Banken, die auf einmal sagen, ja, jetzt machen wir kein Projektgeschäft mehr, weil wir müssen erst mal gucken, was hier passiert. Das ist das, was dann wirklich kompliziert macht.
Ja, ja. Christoph, vielen herzlichen Dank super, super spannend. Ich glaube, da war richtig, richtig viel drin für jeden, der mal einen Überblick über Aufteiler kriegen will. Wer mit Christoph arbeiten will, nochmal christoph@orkney.investments. Kann man dich direkt anschreiben. Und ich freue mich schon. Ich bin sicher, wir wiederholen das im Jahr oder so und schauen mal, wie es dann geht. Vielen, vielen Dank, Christoph.
Ja, danke dir, Marco. Hat viel Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao.